SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz. Auf der Baustelle von Sami Saviris zu Andermatt haben heute 30 Arbeiter gestreikt. Sie wehren sich gegen Dumpinglöhne. Sie sehen Geissen und Kühe, aber sonst nicht gerade viel. Das sagen die Asylsuchenden zu Realp, einen Monat nachdem das Zentrum aufgegangen ist. In unserer Sommerserie machen wir heute einen Ausflug ins Baselbiet und fahren dort mit der schmalsten Schmalspurbahn der Schweiz. Und das Wetter für morgen, es hat mehr Wolken rum, in den Bergen kann es regnen und gewittern, das bei 27 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchslin. Auf der Baustelle vom Hotel Chedi zu Andermatt ist dicke Luft. Rund 30 Elektriker haben heute gestreikt. Der Hintergrund, ein paar Arbeiter haben im Mai bei der Gewerkschaft Unia angeklopft und Hilfe gesucht. Sie kämen den Lohn nicht über und viel weniger als Gesetz vorgäbe. Daraufhin hat dann die deutsche Firma, die Aufträge ausgeführt hat, scheinbar ein paar Arbeiter gekündigt. Darum jetzt der Streik. Die Gewerkschaft Unia hat heute Nachmittag mit der Andermatt Swiss Alps, der Bauherrin, verhandelt. Was die Arbeiter genau fordert, das sagt Giuseppe Reo von der Unia Zentralschweiz.
Dass man Kündigungen zurückzieht, wo Aussprachen sind worden, rund die 10 Kündigungen, die gestern Abend und in der vergangenen Nacht passiert sind und aussprachen sind worden. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass man die Löhne pünktlich zahlt, den Arbeitnehmer, und die noch offen sind, natürlich alle begleichen. Die weitere Forderung ist, dass man die Leute nach Schweizer Tarif entschädigen und nicht nach dem Mix-Tarif, den sie jetzt haben, nämlich einen Teil in Euro, nach deutschem Tarif, Lohntarif, und der andere Teil nach Schweizer Lohntarif, sondern dass man das alles nach dem schweizerischen Gesamtarbeitsvertrag für das Elektrogewerbe entschädigen.
Heute Nachmittag hat es jetzt also Verhandlungen gegeben. Der Silvan Fischer hat mit dem Markus Berger, dem Sprecher von der Andermatt Swiss Alps, geredet und hat ihn zuerst gefragt, was er zu dem Streik sagt.
Also Andermatt Swiss Alps duldet keinen Verstöss gegen geltendes Recht oder gegen getroffene Vereinbarungen und gültige Verträge. Und insofern, wenn da tatsächlich etwas dran ist, dann können wir das durchaus verstehen und unterstützen die Forderungen der Mitarbeiter.
Jetzt hat sich auch die Gewerkschaft Unia eingesetzt, auch heute Nachmittag sind jetzt schon eine erste Verhandlung gegangen von der Swiss Alps aus. Was ist dabei rausgekommen?
Wir haben eigentlich erst heute aus den Medien erfahren, dass es keine Lösung gibt in der Verhandlung zwischen der Gewerkschaft und dem betroffenen Unternehmer. Und daher haben wir als letztlich Auftraggeber gesagt, das darf es ja nicht sein, und haben alle Beteiligte aufbauten an die Sitzung. Heute am 4. hat die erst angefangen und darum liegen natürlich noch kein Ergebnis vor.
Was unternehmen Sie ganz grundsätzlich jetzt, dass so Sachen nicht vorkommen? Also es ist ja auch nicht der erste Fall jetzt.
Man hat recht umfangreiche Systeme bereits eingeführt. Wir haben unsere vertragliche Vereinbarung mit unseren beauftragten Unternehmern gehen weiter als gesetzliche Vorgaben sind. Wir haben von allen verlangt, dass sie GAV unterschreiben. Wir haben allen ganz klar dokumentiert, dass wir keine Schwarzarbeit oder Arbeitszeitverletzungen etc. dulden. Wir haben auch Verstöße deklariert. Und wir haben gewisse Kontrollmechanismen und Selbstdeklarationen eingeführt, verbindliche Selbstdeklarationen. Also wir sind überzeugt, unser System ist schon recht gut. Wo man jetzt vielleicht noch optimieren kann, ist, wie häufig, wie regelmäßig wird das Ganze wieder überprüft und kontrolliert.
Aber weil es ist ja ungefähr ein halbes Jahr, seit dem letzten Fall im Dezember hat man davon geredet, dass ein Subunternehmer, wo die Arbeit weitergegeben worden ist, dass man die Überstunden gemacht hat und so weiter. Und offenbar haben jetzt die Mechanismen nicht gegriffen.
Es ist so, sie haben schon gegriffen. Wir haben ja das System eingeführt, um eben auch für uns als Auftraggeber auf die Unternehmen einen einwirken zu können, wo man nicht direkt den Auftrag kennt, die Unterauftragsnehmer, wo ja auch jetzt wieder so ein Fall betroffen ist. Die Systeme greifen zwar, aber es geht dann darum, wie schnell kommt das aus dem Reporting von diesen Massnahmen wieder zurück zu uns und können allenfalls Massnahmen ergriffen werden. Jetzt sind wir in einer sehr kurzen Zeitachse. Im Grunde genommen haben wir erst heute erfahren, dass es keine Lösung gibt oder die Situation nicht gelöst ist, und haben gerade heute sofort eingegriffen, damit da eine Lösung gefunden werden kann.
Markus Berger von der Andermatt Swiss Alps. Jetzt eben, haben wir zwei Fälle gehabt. Das Jedi ist relativ, es ist ein grosses Projekt, ein wichtiges Projekt im ganzen Resort zu Andermatt. Was denken Sie, hat das irgendeine Auswirkung auf den Ruf oder auf das Image vom ganzen Projekt?
Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass man da irgendwo ein bisschen einen Nachgeschmack hätte, aber grundsätzlich kann man doch sagen, dass Andermatt Swiss selbst ein sehr innovatives und sehr überzeugendes Projekt ist. Und wenn man jetzt auf die Baustelle vom Jedi schaut, da sind im Moment jeden Tag etwa 400 Arbeiter dort und es läuft rund. Wir haben kaum Unfälle oder irgendwelche Zwischenfälle. Und von dem her gesehen, glaube ich, dass insgesamt die Freude an dem ganzen Projekt überwiegt und die Leute doch eher eine positive Meinung davon haben.
Sagt Markus Berger von der Andermatt Swiss Alps. Gerade jetzt hat Andermatt Swiss Alps mitteilt, dass sich der Verdacht von der Lohndrückerei bestätigt hat. Man will jetzt zusammen mit der Gewerkschaft und den betroffenen Firmen eine Lösung suchen. Wir kommen zu den Nachrichten aus der Zentralschweiz, die hat heute Silvan Fischer zusammengestellt.
Beim Fußballclub SC Chrienz kommt es an der Spitze zu einem grossen Klapp. Der Präsident Peter Glur und der Sportchef René Distel treten beide sofort zurück. Das hat der Peter Glur vor wenigen Minuten mitgeteilt. Der SC Chrienz hat schon länger finanziell zu beissen. Um den Verein wieder auf Kurs zu bringen, haben Sponsoren und Vorstandsmitglieder vor einem Monat eine Taskforce gegründet. Da braucht es auch einen Neuanfang an der Spitze des Vereins, begründet der Peter Glur seinen Rücktritt. Ein neuer Präsident und ein neuer Sportchef hat man gefunden. Wer das ist, das will der SC Chrienz aber erst in den nächsten Tagen bekannt geben, heisst auf Anfrage. Die Volksabstimmung über das Budget 2013 von der Stadt Luzern beschäftigt jetzt das Bundesgericht. Ein ehemaliger SVP-Stadtparlamentarier akzeptiert nicht, dass das Luzerner Verwaltungsgericht seine Beschwerden abgewiesen hat. Er hat der Stadt vorgeworfen, sie hätten sich viel zu stark in Abstimmungskampf eingemischt und droht, sie wollten noch mehr sparen, wenn es ein Nein gäbe. Der Beschwerdeführer verlangt beim Bundesgericht, dass die Budgetabstimmung wiederholt wird und die Steuererhöhung von 1,75 auf 1,85 Einheiten soll man rückgängig machen. Im Rotsee Luzern ist heute Nachmittag ein 43-jähriger Mann vertrunken. Er war mit einem Arbeitsboot auf dem See unterwegs gewesen. Warum er ins Wasser gefallen ist und was genau passiert ist, das ist noch nicht klar. Für weitere Abklärungen wird die Leiche jetzt untersucht. In den letzten 3 Monaten haben etwa 3'000 Leute aus der Zentralschweiz beim 143 angerufen und Hilfe gesucht. 3'000, das sind etwa 10% mehr als sonst, meldet die Darbotene Hand Zentralschweiz. Und das sind vor allem Frauen, die sich melden. Das 143 hat auch eine Erklärung, warum im Frühling und im Sommer die Zahlen aufgehen. Zum Beispiel haben viele Leute in dieser Zeit keine Bezugsperson, weil die gerade in den Ferien ist. Die Luzerner Stadtregierung will beim Löwendenkmal 2 mobile WC-Häuschen aufstellen. Touristen haben dort nämlich immer mehr in die Büsche hineinbisselt. Das nachdem dass die Stadt das alte WC-Häuschen zugetan hat, weil es zu viel gekostet hat. Die Situation beim Löwendenkmal wollen wir jetzt analysieren, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Bis ins 2015 will die Stadt 29 neue WC-Anlagen bauen. Gleichzeitig sollen 23 öffentliche WC, die es bis jetzt gegeben hat, verschwinden.
Seit einem Monat ist das Asylzentrum vom Bund zu Realp im Kanton Uri im Betrieb. Mittlerweile sind 40 Asylsuchende dort untergebracht. Weitere 20 sollen diese Woche noch dazukommen. Wie das Zentrum bei den Realpern ankommt und was die Asylbewerber zu ihrer abgelegenen Unterkunft sagen, der Beat Vogt ist schauen.
Es ist nicht viel los zu Realp. Ausser ein paar Touristen auf der Durchfahrt war kaum jemand im Dorf mit den rund 150 Einwohnern. Auch kein Asylbewerber. Das sei eigentlich der Normalfall, sagt ein Realper, den ich an der Hauptstrasse treffe.
Ich hatte am Anfang auch recht Bedenken, dass es kein Problem gäbe. Also man spürt es im Dorf hier nicht. Die sind wirklich recht weit weg. Und das Einzige, was man sieht, ist, dass sie am Freitag vielfach ins Wochenende gehen und am Sonntag zurückkommen. Aber dass sie sich jetzt hier im Dorf aufhalten oder so, das spürt man gar nicht mehr.
Die Asylunterkunft die ist halt auch nicht gerade nahe. Rund 4 Kilometer weg vom Dorf, ein bisschen im Berg oben gelegen und ohne Busverbindung. Wobei man von den Asylsuchenden auch rund um ihre Unterkunft herum nicht viel merkt. Das erzählt Oswald Simmen, der gerade etwa 20 Meter nebendran ein Ferienhäuschen hat. Sogar wenn er draussen sitze, ergebe sich kein Kontakt mit den vorwiegend jungen Männern, die im Bundesasylzentrum untergebracht sind.
Die sind vorbeigelaufen und sie haben geschaut, aber sie haben irgendwie nie also Gäste gemacht, dass sie da wieder zuhören oder so. Nein.
Und tatsächlich, wenn man dann zufährt zum Zentrum, ist auch dort oben kaum etwas in Bewegung. Die Asylunterkunft erkennt man vor allem an den Securitas-Auto, die vor dran parkiert sind, und an der Gitterabsperrung. Dadurch sieht man links hinten den Eingang in die Unterkunft, wo sonst ein Militärbunker ist. Auf dem Plätzchen vor dran sitzt ein halbes Dutzend Asylbewerber. Sie trinken Tee unter einem Sonnenschirm. Hinter die Gitterabsperrung dürfen Aussenstehende nicht. Aber nach ein bisschen Winken kommt ein Mann raus. Er stellt sich als Anthony vor. Er sei 31 und aus Nigeria. Er sitze schon nicht immer da auf dem Aussenplätzchen.
Yeah, sometimes we go out. We go out in the morning, come back the evening. We go for a weekend and we come back some days. And we sometimes we went for a walk.
Manchmal gehen wir raus, sagt er, am Morgen weg, gegen Abend zurück oder dann das ganze Wochenende. Und manchmal sind wir auch arbeiten.
We walk in the mountain, creating a mini road for maybe, I don't know, but I say it's for tourists. But as for me, I believe it's for tourists also.
Sie haben einen kleinen Weg gebaut, sagt Anthony. Er nehme an für Touristen. Tatsächlich, nachdem es anfänglich noch keine Arbeit gegeben hat, sind jetzt Einsätze organisiert worden. Wanderwege räumen und instand setzen für die Dampfbahn und für die Tourismusorganisation und Kooperation Ursere. Die Arbeit sei schon gut, sagte Anthony. Sonst aber sei es für ihn schwierig hier oben. Alles, was man hier rundherum sieht, seien Felsen, Felsen, Felsen.
Can't you see the four side of the wall is just rock, rock, rock? The only living thing we can see around is just goat and cow. Yeah, those are the things we can see around.
Das einzige Lebendige hier sind Geissen und Kühe. Die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit hier oben, die macht auch Marwan zu arbeiten. Der Syrer stößt ein bisschen später dazu. Er sei vorher zu Basel im Asylzentrum gewesen.
Actually, for services, it's better here. As food, as cleaning, as the stuff too. While in Basel it's better just because it's in the city.
Die Betreuung, das Essen und die Angestellten sind in Realp besser als in Basel. Aber dort haben wir raus können in die Stadt und haben die Möglichkeit gehabt, Leute und die Schweizer Kultur kennenzulernen. Der Marwan fühlt sich in Realp komplett isoliert. Dazu kommen die strengen Regeln im Zentrum. Ihm fehlt vor allem der Internetzugang. Jetzt habe er nicht einmal mehr Kontakt zu seiner Familie. Er macht jetzt eigentlich den ganzen Tag nichts.
Actually nothing. I just watch TV now. And I don't feel that I'm man. I don't feel that I'm nothing now.
Er schaue nur Fernsehen, sagt Marwan. Und er fühlt sich nicht mehr als Mensch. Er sei eigentlich nichts. Und dann geht er wieder zurück auf den abgitterten Platz und trinkt Tee. Und später gehen alle rein, wahrscheinlich eben ins Fernsehzimmer. Wieder zu Realbunden treffe ich im Gemeindehaus noch den Gemeindeschreiber, den Karl Katri. Die Realper seien von Anfang an recht positiv eingestellt gewesen, sagt er. Und jetzt bestätige sich's. Es gäbe gar kein Problem mit den Asylbewerbern.
Die Leute sind friedlich offenbar, haben kein Problem mit uns und wir keine mit ihnen.
Sagt Karl Katri von Realp. Ein Monat nach der Eröffnung der Asylunterkunft Realp, das war der Beitrag von Beat Vogt. In der gemeinsamen Sommerserie der Regionaljournal jagen wir heuer Rekord. So nach dem Motto: schneller, höher, schmäler.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie der Regionaljournal.
Heute gehen wir ins Basel-Biet. Dort fährt nämlich die schmalste Schmalspurbahn im öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Und zwar auf der Strecke zwischen dem Kantonshauptort Liestal und Waldenburg, zinderst im Waldenburger Tal. Nur 75 cm breit ist der Abstand zwischen den beiden Schienen von der Waldenburger Bahn. Um einiges grösser ist aber die Bedeutung der Bahn für die Bewohner vom Tal. Der Benedikt Erni vom Regionaljournal Basel.
Es ist laut, es rumpelt und es ist heiß im Zug. Die Fenster sind offen und es schmeckt nach frisch gemähtem Gras.
Die rot-cremefarbigen Züge aus den 80er Jahren rattern von Liestl ins Waldenburgtal darauf. Zumitzt durch kleine Dörfer, noch an der Hauswand vorbei, entlang von Matten. Drei Begleiter neben dem Bahngleis ist die Hauptstrasse mit einem Haufen Bahnübergängen und die Franke, der Bach, wo Richtung Liestl fließt. Das Waldenburgerli, das Bähnli oder einfach die WB seien im Tal der Waldenburger Bahn. Und das zeigt, die Bevölkerung hat ihre Bahn ins Herz geschlossen. Auch wenn sie amix rumpelt und nicht wirklich bequem ist. Der Lorenz Däge, Bahnkenner aus dem Tal, beschreibt das Verhältnis so.
Das ist nicht einfach eine beliebige Bahn, so wie das irgendein Vorortszügli könnte sein, sondern es ist unser Bähnli, unser Zügli und damit auch ein Teil von unserem Lebensraum. Es ist Kulturgut.
Kulturgut, das tönt doch ein bisschen hochgestochen, ist aber eigentlich ganz einfach. Dank dieser Bahn ist das Waldenburgertal nicht abgehängt und das prägt die Leute. Dotsmal vor rund 130 Jahren beim Bau der Bahnlinie, aber auch heute noch. Das zeigt die Aussage von dieser Pendlerin.
Das ist super, ja. Also ich bin gut angeschlossen, es hat Anschluss auf den Zug. Ich gehe arbeiten, immer so. Ich fände es blöd, wenn es kein Waldenburgerli hat.
13 Kilometer lang ist die Bahnstrecke. Sie verbindet Liestl mit Waldenburg unten am Hauensteinpass. Fazit 23 Minuten. In der Mitte vom 19. Jahrhundert, vor dem Bau der Bahn, ist Waldenburgertal noch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung gewesen. Man ist auf Rösser mit Kutschen oder Karren durchs Tal gefahren. Dann hat sich das schlagartig geändert, weil die Schweizerische Zentralbahn, die heutige SBB, eine neue Eisenbahnlinie von Basel auf Olten gebaut hat, aber eben nicht durchs Waldenburgertal, sondern durch ein Nachbartal. Zu Waldenburg hat man gemerkt, man wird abgehängt. Angst ist aufgekommen, man könnte den Anschluss an die Welt verlieren. Im Tal ist man zusammengestanden und hat eine eigene Bahn gebaut, die Waldenburger Bahn.
Man hat dann die Waldenburger Bahn gebaut, um gleich noch Anteile an dieser Weltentwicklung. Man hat den Anschluss in Liestl ans Normalspurnetz gefunden und so probiert irgendwie noch mit der Zeit, mit der Moderne mitzukommen. Ist nicht optimale Lösung gewesen, aber immerhin besser als gar nichts. Und Gesamtschweizer ist auch eine der ersten Schmalspurbahnen überhaupt, also in der Schweiz eine Notlösung, die aber sich bis heute sehr gut bewährt hat.
Und eine Notlösung, die auch nicht viel dürfen kosten. Statt der Normalspur von 1,43 m oder Schmalspur mit 1 m, die heute verbreitet ist in der Schweiz, haben wir die Bahn mit einem Schienenabstand von nur 75 cm gebaut. Mit so einer schmalen Bahn konnte man bei der Linienführung einen Haufen Geld sparen, wenn man sich neben die Kutschen oder später die Autos gewetscht hat, erzählt Lorenz Däge.
Die EB war von Anfang an eine Billigbahn. Man wollte, wenn möglich, keine eigene Strasse bauen und darum hat man das Schienennetz auf die Kantonsstrasse gelegt. Also die Hauensteinstrasse war dann gleichzeitig Bahnkörper. Und mit 75 cm war es möglich, dass der Strassenverkehr weiterhin können unterwegs sein und die Bahn eben auch.
Heute fährt die Waldenburger Bahn nur noch ganz an wenigen Stellen auf der Strasse durch die Dörfer. Das, weil es zu viele Unfälle gegeben hat, vor allem mit Autos. Die Strategie der Waldenburger, die ist aufgegangen, auch mit der billigen Lösung. Mit dem Anschluss ans Schienennetz hat die Wirtschaft im Tal angefangen, profitiert haben klingende Markennamen in der Uhrenindustrie, die es zum Teil noch heute gibt. Revue Tommen, Waldenburg oder Oris Zöldsten. In dieser Zeit sind auch noch Güterzüge zwischen Liestl und Waldenburg hin und her gefahren und haben Waren ins Tal gebracht oder von hier weg in die weite Welt. Der Stolz aufs Tal war eng verbunden mit der eigenen Bahn. Heute transportiert die Waldenburger Bahn keine Güter mehr. Sie ist eine typische Pendlerstrecke. Geblieben ist die wirtschaftliche Bedeutung nicht mehr für die Uhrenindustrie, aber für das Bevölkerungswachstum im Tal. Auch dank der Waldenburger Bahn lebt es sich gut zwischen Waldenburg und Liestl. Man muss nicht in die Stadt ziehen, kann leben im Tal und gleichzeitig arbeiten, zu Basel unten, wie man sagt, im oberen Baselbiet. Aber eben, richtig komfortabel reist oder pendelt man nicht mit der WB. Es gibt keine Klimaanlage, es ist eng zwischen den Sitzen, es schüttelt einem und es rattert. Der Direktor der Waldenburger Bahn, der Peter Wittmer, muss laut reden, wenn er auf der Fahrt nach Waldenburg von den aktuellen Problemen erzählt.
Wenn man heute modernen öffentlichen Verkehr anbieten will, dann gehört dazu, dass das auch Fahrzeuge sind, wo sich dann Fahrgäste drin können wohlfühlen können. Und auch mit dem Blick auf den Individualverkehr ist es heute auch verstanden, dass ein Auto eine Klimaanlage hat.
Züge mit Klimaanlage, bequemeren Sitz und Einstieg für Behinderte sollen darum jetzt annehmen. Im Moment steht die Waldenburgerbahn vor einer der grössten Investitionen in der Geschichte. Spätestens in 5 Jahren sollen modernere Züge auf die Schiene gestellt werden. Dazu kommen neue Perrons und Bahnhöfe. Über 250 Millionen Franken kostet die Modernisierung. Fast alles wird also neu bei der Waldenburgerbahn. Nur bei etwas bleibt man altmodisch. Nämlich bei der seltenen Spurbreite von 75 cm. Und das, obwohl eine Verbreiterung von 75 cm auf 1 Meter einen grossen Vorteil hätte. Man könnte irgendwann auch andere Schmalspurzüge oder auch Tramli im Waldenburger Tal fahren lassen. Die Pläne, dass man das Basler Tramnetz erweitert und grüne Basler Tramli bis nach Waldenburg fahren lässt, die Pläne sind aber mittlerweile in der Schublade verschwunden. Der Direktor Peter Wittmer:
Eine Umstellung komplett auf 1 Meter würde sehr viel Geld kosten und der Nutzen wäre verhältnismässig gering.
Der richtig grosse Wurf ist also auch heute zu teuer, wie schon vor über 130 Jahren bei der Eröffnung der Waldenburger Bahn. Für die Talbewohner und Pendler ist aber nicht der Abstand der Schienen entscheidend, sondern dass sie einfach aus dem Tal raus und wieder zurückkommen.
Der Beitrag von Benedikt Erni. Morgen geht es in unserer Sommerserie rund um Rekord in Kanton Neuenburg. Das ist nämlich der Kanton mit den höchsten Scheidungsraten in der Schweiz. Alle Beiträge zu der gemeinsamen Sommerserie von der Regionaljournal, die finden Sie bei uns im Internet unter srf.ch. Und da im Regionaljournal Zentralschweiz schauen wir am 5 von 6 nochmal zurück auf die Themen vom Tag und führen aufs Wetter von morgen.
Dimmi
Sie hören die SRF 1 mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist gleich 5 von 6. Da ist noch eines das Wichtigste von heute zusammengefasst vom Silvan Fischer.
Auf der Baustelle vom Hotel Cherry in Andermatt haben heute Nachmittag etwa 30 Elektriker gestreikt. Sie haben unter anderem dagegen protestiert, dass ihre deutsche Firma zu kleine Löhne zahle. Die Gewerkschaft, die Vertreter der Firma und Andermatt Swiss Alps, die das Bauprojekt leitet, haben darum heute verhandelt. Es hat sich gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen tatsächlich nicht sauber sind. Jetzt suchen wir zusammen eine Lösung, heisst es bei der Andermatt Swiss Alps auf Abfrage. Im Fußballclub SC Kriens kommt es an der Spitze zu einem grossen Wechsel. Der Präsident Peter Glur und der Sportchef René Distel treten beide sofort zurück. Das hat Peter Glur mitgeteilt. Um den finanziell angeschlagenen Verein wieder auf Kurs zu bringen, haben Sponsoren und Vorstandsmitglieder extra eine Arbeitsgruppe gegründet. Da braucht es auch einen Neuanfang an der Spitze des Vereins, begründet Peter Glur seinen Rücktritt. Eine neue Führung hat man schon gefunden. Wer das ist, wird der SC Kriens aber erst in den nächsten Tagen bekannt geben. Die Volksabstimmung über das Budget 2013 von der Stadt Luzern beschäftigt jetzt das Bundesgericht. Ein ehemaliger SVP-Stadtparlamentarier akzeptiert nicht, dass das Luzerner Verwaltungsgericht seine Beschwerden abgewiesen hat. Er hat der Stadt vorgeworfen, sie habe sich viel zu stark in Abstimmungskampf eingemischt und droht, sie wolle noch mehr sparen, wenn es ein Nein gäbe. Der Beschwerdeführer verlangt beim Bundesgericht, dass die Budgetabstimmung wiederholt wird.
Einen weiteren Sommertag haben wir heute gehabt. Wie es weitergeht mit dem Wetter, das weiss Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend ist es noch meistens trocken und warm. In der Nacht kann es dann stellenweise einmal nass werden. Wegen der vielen Wolken, die es hat, wird es nicht mehr ganz so kühl. Die Tiefstwerte liegen bei 16 Grad. Am Mittwoch hat es zuerst ein paar Wolkenfelder, die sich aber wieder auflockern. Im Willisau wird es dann noch mal ziemlich sonnig, bevor es am Nachmittag wieder zuschiebt. Und auch morgen gibt es im Unterland nur einzelne Regengüsse. In den Bergen hat es aber den Tag durch deutlich mehr Wolken und es kommt am Nachmittag dann an vielen Orten regnen und gewittern. Trotz der Wolken wird es noch mal warm, die Einsiedler bei rund 23 Grad, die Schweiz bei 26, Baar bei 27 und auf der Rigi gibt es 17 Grad. Am Donnerstag ist es dann überall nur noch zeitweise sonnig und auch gewitterhaft. Mit 25, 26 Grad bleibt es aber warm.
Das war die Abendsendung vom Regionaljournal Zentralschweiz. Zusammengestellt hat die Sendung von heute Dana Frey. Mein Name ist Christian Öchslin. Alles Wichtige aus der Region, das finden Sie bei uns im Internet unter srf.ch. Und das nächste Regionaljournal Zentralschweiz am Radio, das gibt es dann wieder morgen Morgen um 6:30 hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.